Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, mein Name ist Patrick Smith, ich bin 36 Jahre alt und ich bin ein Schisser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr selbst furchtlos und schmerzfrei, ich nicht. Bei Halskratzen denke ich an Mandelentzündung, bei Bauchweh an Organversagen und über hohe Gebäude und Ausflüge in Höhlen oder Grotten brauchen wir gar nicht reden. Eine Kollegin sagte mir dann neulich, ja Patrick, du bist aber doch Pfarrer und Christ und du glaubst an Gott, da kann man doch nicht ängstlich sein. Das sagen einem ja am liebsten die Leute, die selbst bekennen an gar nichts glauben, ne? Aber mir erzählen, ich habe es nicht verstanden, ist in Ordnung. Na gut, ich atmete tief ein, tief wieder aus, löschte die ersten drei Reaktionen, die mir einfielen. Und als ich dann doch noch was Gehässiges sagen wollte oder wenigstens bloßstellend, dachte ich, nee, weißt du was, stimmt. Und ich sagte ihr, doch, kann man. Man kann an Gott glauben, an Jesus Christus und sich trotzdem immer wieder fürchten in der Welt. Aber wenn ich mich fürchte, weiß ich wenigstens wohin. Das Ganze kam auf, als wir nämlich Ideen für lustige Betriebsausflüge sammelten. Und irgendwer kam mit Kletterpark. Das sind mir die allerliebsten, weißt du, Kletterpark. Damit wir uns alle zusammengehörig fühlen. Ich fühle mich ausgesprochen zusammengehörig auf Erdniveau. Und ich muss auch nicht auf gespannten Seilen zwischen Bäumen im Taunus rumlaufen. Ich bin doch nicht bei Avatar. Sie sagten dann, ja, aber Patrick, das hast du noch nie gemacht und man muss doch mal Neues ausprobieren. Nee, muss man nicht. Die Komfortzone heißt aus sehr gutem Grund genau so, weil ich mich da sehr komfortabel fühle. Ich möchte da auch nicht raus. Und wenn Hermann Hesse sagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, kann ich sagen, nope. Jedem Anfang wohnt latente Übelkeit inne und die unsichere Gewissheit, das hier könnte auch schiefgehen. Wir sind dann trotzdem klettern gegangen und zu meinem großen Missmut muss ich euch heute mitteilen, es hat großen Spaß gemacht. Das ist nämlich der zweite Teil meiner Persönlichkeit. Ich beschwere mich laut, jammere, weigere mich und am Ende mache ich es doch. Ängstlich sein und mutig sein schließen sich nicht gegenseitig aus. Angst ist angelernt und Mut ist es auch. Die beiden gehen oft zusammen. Ich wüsste übrigens auch gar nicht, wie man mutig sein könnte, ohne Angst zu haben. Das beeindruckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Wenn ich einen dieser Superheldenfilme sehe, wo sich Iron Man in seinem fliegenden Metallpanzer irgendeine Klippe runterstürzt, um die Welt zu retten. Der hat überhaupt keine Höhenangst. Außerdem ist es nicht mutig, sich vom Haus zu stürzen, wenn der Anzug doch fliegen kann. Und er hat es 100-mal gemacht, gefühlt 10-mal die letzten 30 Sekunden. Offensichtlich passiert nichts. Mit jedem Klippensturz in unserem Leben lernen wir, dass es weitergeht, dass wir irgendwie durchkommen, vielleicht verbeult oder verletzt oder angekratzt, aber es geht weiter. Und jede Narbe an unserem Körper erzählt so eine Geschichte. Eine Geschichte vom Überleben, von Scheitern und von Auferstehung. Jetzt heißt das Thema heute aber, wie die Neugeborenen, was Ostern mit uns macht. Da beginnt mein Problem. Ich möchte nicht wie ein Neugeborenes sein. Auch wegen der Inkontinenz und der Inartikulation. Ich möchte aber auch nicht unverletzt sein, ungebrochen und nagelneu. Wir alle haben Teile unserer Biografie, die wir nicht nochmal durchleben wollen. Wir alle haben Momente in unserer Geschichte, die wir gerne löschen würden, wenn wir könnten. Zumindest sagen wir das. Aber ist es auch so? Würdest du wirklich löschen, was geschehen ist? Das ist eine ehrliche Frage. Ich finde es völlig legitim zu sagen, ja, würde ich oder nö, würde ich ehrlich gesagt nicht. Würdest du löschen, was dir passiert ist, was du erlebt hast und was du überlebt hast? In unseren Krisen wachsen wir. Klingt total platt, ich weiß. Und wenn man das jemandem in einer Krise sagt, wird er einem zu Recht eine scheuern. Aber später, wenn du nur mit dir und Gott alleine bist, gibt es da nicht auch die Momente, wo du denkst, ich kann dir da nicht für danken jetzt, was passiert ist, aber ich verstehe, dass es nicht sinnlos war. Ich sage nicht, dass jedes Leid einen Sinn hat, dass Gott uns schlimme Dinge passieren lässt, damit dies und das dabei rauskommt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube fest, dass Gott aus dem großen und größten Unglück irgendwas entstehen lassen kann, damit es nicht mehr so völlig zufällig und sinnlos und losgelöst in unserer Geschichte steht. Dass in der Asche immer schon Auferstehung steckt. Nicht gleich und nicht halb so schnell, wie du es gerne hättest oder wie ich es gerne hätte. Die Seligkeit wird offenbar zur letzten Zeit, steht im Petrusbrief, der Predigtext für heute. Dein Erbe ist unveränderlich und wird im Himmel aufbewahrt. Das ist leider so tröstlich wie, du hast 20 Millionen gewonnen im Lotto, aber die kommen auf ein Treuhandkonto und du kriegst die nicht hier. Aber du hast gewonnen. Yay. Hat keiner gesagt, Glauben ist einfach. Immerhin weißt du jetzt aber schon, wie die Geschichte ausgeht. Und wenigstens das sollte doch so einen gewissen Druck von den Schultern nehmen. Es ist leider kein Freifahrtschein. Der Brief des Petrus erzählt weiter von mancher Anfechtung. Er sagt, wenn es jetzt sein soll, dann werdet ihr traurig sein. Und in dieser Anfechtung bewährt sich Glaube. Dann, wenn du nicht sehen kannst und trotzdem dran bleibst, wenn du über die Hochseile zwischen den Bäumen läufst und siehst die Sicherung nicht, dann zeigt sich, ob dein Glaube dich trägt. Das erschließt sich mir, aber ich möchte was hinzufügen, ein kleines Schon. Es bewährt sich, ob dein Glaube schon trägt. Das ist nämlich kein Test, bei dem du durchfällst und dann ist es vorbei und du musst leider die nächste Religion ausprobieren, weil Christentum hast du jetzt ja versemmelt, ne? Du kannst diesen Test 40 Mal machen oder öfter. Und selbst wenn du die Versuche 2 bis 31 makellos bestanden hast, kann es passieren, dass du Versuch 32 völlig vergeigst. Und das in Ordnung. Und dann versuchst du es eben wieder. Wenn du dich gesammelt hast, wenn du deine Wunden gereinigt hast und wenn du bereit bist, es zu versuchen. Das entscheidest nämlich du und gar niemand sonst. Menschen sagen einem gerne, wann man bereit ist, geheilt zu sein. Nein. Das ist das Schöne daran, kein Neugeborenes zu sein. Du hast Erfahrung. Du bist vermutlich schon öfter gescheitert. Vielleicht bist du schon mal gefeuert worden oder verlassen. Und du hast es überlebt. Vielleicht mit einigen Narben, vielleicht mit Sprung im Lack, der vorher nicht da war. Aber beim nächsten Mal solltest du genau diesen Sprung im Lack angucken und nicht denken, oh Gott, das war furchtbar, war es bestimmt. Aber du solltest dich auch erinnern, dass du es geschafft hast. Es ging vorbei und du bist noch hier. Und mit jedem Tag, an dem dein Herz noch schlägt, besteht die Chance, dass eben leider doch alles noch gut wird. Es bleibt uns die Frage aus dem Thema des heutigen Tages, was Ostern aus uns macht. Dazu leihe ich mir die unsterblichen Worte von Beyoncé. I'm a survivor, hat sie gesungen. Ich bin eine Überlebende. Beyoncé, wenn Sie sie nicht kennen, was ich fast für unmöglich halte. Also, wenn Sie sie nicht kennen, ist sie eine Sängerin aus Amerika. Auch wenn Sie sie kennen, ist sie eine Sängerin aus Amerika. Sie wollte schon immer Sängerin werden. Ich glaube, auch ihre Eltern wollten schon immer, dass sie Sängerin wird. Das ist eine andere Predigt. Beyoncé und drei ihrer Freundinnen trainierten von Kindesbeinen an gemeinsam jeden Tag. Ohne Mist, die haben mit 6 Jahren angefangen. Oder 7, sowas. Sie bekamen Gesangsunterricht, Tanzunterricht, wurden gedrillt, getriezt und angebrüllt. Während ihre Freunde ins Schwimmbad gingen im Sommer, mussten sie Dauerläufe machen. Und dabei singen, mehrstimmig, um ihre Ausdauer zu trainieren. Wenn sie es nicht geschafft haben, angebrüllt. Als sie Anfang 20 waren, schafften sie den Durchbruch. Die Band wurde berühmt, Destiny's Child hieß die. Und nach einigen Erfolgen kamen mehr und mehr Spannungen auf. 2 der Damen waren neidisch. Sie fanden es ungerecht, dass Beyoncé die Frontfrau der Band war und den ganzen Ruhm für sich einheimste. Sie wollten selbst mehr im Rampenlicht stehen und schließlich eskaliert das Ganze. Sie verlassen die Gruppe und erzählen der Presse, was für Monster sie da hatten, mit was für widerlichen Menschen sie dort arbeiten müssten und wie man ihre Kindheit zerstört hat. Die Plattenfirma castet 2 neue Damen, das stört die ja nicht, aber nach kurzer Zeit waren auch die unzufrieden und eine ging. Die Presse findet sowas ausgesprochen unterhaltsam, wenn immer wieder einer kommt, einer geht, 2 streiten sich, wieder einer geht, einer kommt. Und sie verglichen die Band mit so einer Reality-Sendung, wo sie Leute auf eine einsame Insel schicken und gucken, wer es am längsten aushält. In Amerika heißt die Sendung Survivor, Überlebender. Beyoncé war traurig, sie war wütend und die Freunde ihrer Kindheit packten immer mehr Geschichten aus, wie furchtbar das war. Der ständige Leistungsdruck, wie der Vater ein brutaler Drakon gewesen ist und über die arrogante Kronprinzessin Beyoncé brauchen wir gar nicht reden. Eine ganze Menge gemeinsame Biografie war da. Wie viel davon stimmt, können wir im Nachhinein nicht beurteilen, müssen wir vielleicht auch nicht. Wer von den Damen im Nachhinein gewünscht hat, dass das alles nicht passiert sei, dass sie doch niemals mitgemacht hätten, dass doch alles anders gelaufen sei, das wissen wir auch nicht. Aber sicherlich die eine oder andere. Beyoncé selbst wünscht sich das nicht. Sie setzt sich hin und schreibt zwischen all den negativen Schlagzeilen, dem gehässigen Lachen der Leute und der Schlammschlacht ihrer früheren Freunde ein neues Lied. Survivor. Das, was die Presse als gehässigen Titel gewählt hat, den Titel der Sendung mit den letzten Überlebenden der Insel, um zu betonen, wie peinlich das Ganze ist, dass sie nach und nach alle Menschen verlassen, die ihr was bedeuten. Genau das nimmt sie und sie zieht es sich an als Zeichen der Stärke. Sie macht daraus eine Hymne und sie sagt, ja, diese Menschen haben mich verlassen. Ja, es gab hier Streit und Schwierigkeiten und ja, diese Kindheit war nicht einfach. Und wenn wir schon von Überlebenden sprechen, meine Lieben, ich hab's überlebt. Und ich bin nicht untergegangen. Du dachtest, ich würde ersticken an all dem. Ich kann dir nur sagen, ich atme frei. Und du dachtest, ich würde scheitern ohne dich. Bin ich nicht. Und du dachtest, mein Leben sei vorbei. Wieder falsch. Ich bin eine Überlebende und ich werde immer und immer und immer weiter überleben. Was macht Ostern aus uns? Das macht Ostern aus uns. Es nimmt uns mit durch die Nacht, durch den Tod der Hoffnung, durch die Einsamkeit, durch das Verleugnetwerden, durch den Moment, wo alle deine Freunde sich gegen dich wenden und sagen, kenne ich nicht, weil sie Angst haben, mit dir in Verbindung gebracht zu werden. Ostern nimmt uns mit durch diesen Moment, da wo keine Tränen mehr übrig sind, weil du dich so verraten und verlassen fühlst. Und dann steht es mit uns auf. Aus der Asche und aus dem Staub und aus den Tränen, aus den Verletzungen und Wunden und aus dem Verlassensein. Und es sagt, du bist ein Überlebender. Und du wirst immer und immer und immer wieder überleben und weitermachen. Und wenn sie denken, du erstickst an deinem Leid, dann wirst du ihnen zeigen, dass du weiteratmest und dass du dranbleibst. Deine Narben sind deine Stärke. Die Sprünge im Lack sind alle Beweise und Zeichen, dass du es geschafft hast, dass du stärker bist als all das Leid, das dir passiert, dass du weitermachst und dass du immer wieder anfängst. Mit dem sicheren Wissen im Gepäck, dass dein Ziel schon feststeht und dass der Friede Gottes viel höher ist als alles, was du jetzt begreifen kannst. Und er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.